Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Carina Thiel zum Thema Neuropsychologie in der neurologischen Rehabilitation. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute zu einem spannenden Thema und mit einer neuen Kollegin, die noch nicht bei uns im Podcast zu Gast war. Und zwar ist das Carina Thiel. Und wir wollen sprechen über Neuropsychologie. Und für mich als Neurologe ist das natürlich immer was Spannendes. Und ich weiß aus meinem eigenen Alltag klinisch, dass es total schwer ist, Neuropsychologen zu finden. Wenn man mal eine Patientin hat, die Hilfe gebrauchen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Carina, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du Lust, dich einmal vorzustellen?
Ja, sehr gern. Genau, wie du schon gesagt hast, Carina Thiel bin ich und ich arbeite als klinische Neuropsychologin in einer neurologischen Reha und bin gerade kurz vor dem Abschluss meiner Sport-Neuropsychologie-Weiterbildung noch und habe jetzt noch die systemische Berater-Weiterbildung angefangen, aber hauptsächlich arbeite ich eben im Bereich der klinischen Neuropsychologie.
Und was auch richtig cool ist, was uns auch verbindet, ist, dass du auch Podcastes und dass du einen eigenen Podcast hast. Möchtest du da was zu erzählen?
Ja, sehr gerne, genau. Ja, ich glaube einfach, die Neuropsychologie ist eine große Leidenschaft von mir. Und als ich meine Weiterbildung zur klinischen Neuropsychologin gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, Mensch, es gibt eigentlich total wenig auch zum Hören. Es gibt total viel zum Lesen, aber super wenig zum Hören. Und dann dachte ich, ach, vielleicht könnte ich eigentlich selber sowas machen. Und so hat es angefangen. Und da ist Kopfstillstand weiter entstanden. Und ja, das ist jetzt mein Podcast und ich vermittle da neuropsychologische Themen. Was mache ich eigentlich als Neuropsychologin, aber auch konkreter, welche Störungsbilder gibt es eigentlich? Und es soll letztendlich Patienten ansprechen, also Betroffene, Angehörige, aber auch alle, die sich dafür interessieren, für ja, die Neurologie, Neuropsychologie, psychologische Themen. Genau. So ist der entstanden.
Ja, dann lass uns da direkt mal reingehen. Und ich hatte mir gewünscht für diese Folge mit dir, dass du uns vielleicht so ein bisschen in deinen Alltag mitnimmst. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du ja für Störungsbilder so siehst in deinem Alltag, was das für Menschen sind, die jetzt in der Reha-Klinik auf dich zukommen. Ja, wie sieht das aus? Was haben die Patienten für Symptome?
Sehr gerne, ja. Im Prinzip sehen wir in der neurologischen Reha von der Frühreha bis zur Phase D. Ich glaube, das sind wahrscheinlich also Phase B bis Phase C und Phase D. Patienten mit und nach neurologischen Erkrankungen. Das heißt vom, ich sag mal, klassischen Schlaganfall, also von einer Ischämie über Hirnblutungen, über Patienten nach Schädelhirntraumata, nach hypoxischen Schädigungen, Multiple Sklerose, Parkinson, demenzielle Entwicklungen. Im Prinzip haben wir, ja, ich sag mal, so die viele an den neurologischen Krankheitsbildern, die bei uns ja, oder zu uns kommen, die Patienten mit ihren neurologischen Erkrankungen. Und wir betreuen die eben je nach Schweregrad in den unterschiedlichen Phasen.
Okay, das heißt, du hast schon gerade gesagt, das sind die unterschiedlichen Reha-Phasen, die ihr in eurem Haus habt. Das heißt, die Patientinnen und Patienten sind unterschiedlich stark betroffen auch. Und du hast gesagt, eigentlich das ganze Bild der großen neurologischen Erkrankungsbilder, die ihr da behandelt. Vielleicht kannst du auch noch mal darüber sprechen. Ich meine, wir hatten schon mal Podcast-Folgen dazu, auch zu neuropsychologischen Themen, auch zu dem Thema, was Neuropsychologie eigentlich ist. Aber vielleicht kannst du noch mal uns alle abholen und erklären, ja, welche Modalitäten primär gestört sein können und was so die häufigsten Störungsbilder sind. Also jetzt konkret im Alltag für diese Menschen.
Mhm. Im Prinzip, so sage ich es auch immer meinen Patienten, befasse ich mich in der Neuropsychologie mit allem, was mit dem Denken zu tun hat. Im Prinzip also mit der geistigen oder kognitiven Leistungsfähigkeit. Und darunter verstehen wir im Prinzip zum Beispiel Aufmerksamkeitsteilleistungen, Gedächtnisleistungen, sowohl visuell als auch zum Beispiel verbal. Dann so exekutive Teilleistungen, also sowas wie Planen, logisch schlussfolgerndes Denken, Impulskontrolle, Konzentrationsfähigkeit, also auch so diese mentale Belastbarkeit, visuelle Störungen und aber auch emotionale Veränderungen oder halt Verhaltensstörungen. Und je nachdem sozusagen, welcher Bereich auch im Hirn geschädigt ist, also wo die Läsionen sind, können die Patienten unterschiedliche Ausprägungen an kognitiven Beeinträchtigungen haben.
Mhm. Ich nehme an, dass auch so Störungen wie Sprachstörungen, also aphasische Störungen, eine Rolle spielen bei dir.
Ja, das ist tatsächlich, da haben wir die glückliche Situation, dass wir in der Klinik Logopäden haben und die übernehmen tatsächlich primär so dieses Thema Schluckstörungen, vor allem in den frühen Reha-Phasen, aber auch die Sprachstörungen im Prinzip. Wobei ich auch sagen muss, dass da eine enge Zusammenarbeit besteht, weil sich Sprache und Kognition ja nicht also ganz sauber immer trennen lässt, das ist klar. Aber wenn es jetzt wirklich so eine eine globale Aphasie ist, dann ist das schon primär bei den Logopäden betreut oder durch die Logopäden betreut.
Aber als du gerade so diese verschiedenen Störungsbilder beschrieben hast, da ist mir schon nochmal bewusst geworden, wie groß das Spektrum eigentlich ist. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Das Gehirn ist ja ein sehr komplexes Organ. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch auch umfangreich ist, wenn man versucht, sich diagnostisch und therapeutisch diesen Störungsbildern zu nähern. Ne? Also und vor allem ist mir durch den Kopf gegangen, also wie kann man das trainieren? Ne? Also wenn es zum Beispiel auch darum geht, vielleicht Impulskontrollstörungen zu behandeln oder zu verändern, das stelle ich mir komplex vor. Aber lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also wie ist das mit der Diagnostik? Also ich kann mir vorstellen, natürlich kommen die Patientinnen und Patienten zu euch mit einer Diagnose, mit einem Arztbericht, mit Befunden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich wichtig ist, dir einen eigenen Eindruck zu machen und zu schauen, wo du Defizite erkennen kannst. Wie näherst du dich Patienten? Also machst du standardisierte Tests? Gibt es Fragebögen, die du machst? Wie gehst du da vor?
Mhm. Ich würde auch tatsächlich so ein bisschen differenzieren, weil das tatsächlich abhängig davon ist, wie stark die Patienten betroffen sind. Ich würde einfach mal in der Frühreha anfangen. Oder grundsätzlich gilt vielleicht, dass die Neuroanatomie eine große Rolle spielt. Also tatsächlich, dass wir Neuropsychologen einfach schon auch Wissen brauchen darüber, welche Hirnbereiche für welche kognitiven Funktionen verantwortlich sind. Man kann das ja noch nicht 100% immer ganz absolut sagen, aber wir haben da schon so eine grobe Richtung. Da kann ich gerne nachher auch noch konkreter was dazu sagen. Und dementsprechend gucke ich mir schon, auch wenn es CT- oder MRT-Aufnahmen gibt, erstmal sozusagen an, wo ist eigentlich die Schädigung und habe dann schon mal so eine Hypothese im Kopf, okay, was kann betroffen sein? Also wenn wir jetzt nochmal bei den Sprachstörungen bleiben, wenn es nicht zum Beispiel bei einem Rechtshänder eine linkshemisphärische Läsion ist, dass ich, und das ist vielleicht noch im Mediastromgebiet oder so, dass ich schon eine Idee habe, der könnte vielleicht aphasisch sein. Und dann gehe ich natürlich auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hin und mit einer ganz anderen therapeutischen Idee. Ganz wichtig, und das ist, glaube ich, für alle Phasen übergreifend, ist wirklich die Verhaltensbeobachtung. Also, dass wir, da nehmen wir wahnsinnig viel mit, wie ist jemand ablenkbar, kann der sich gut auf das Gespräch einlassen, spricht der flüssig, hat man so das Gefühl, da gibt es irgendwie der reißt beim Denken immer wieder so ab. Also so die Gedankenstränge können nicht zu Ende gedacht werden. Oder hat man so das Gefühl, der ist so sprunghaft oder konfabuliert, also auch so ein bisschen inhaltsleeres Reden. Oder der fragt mich im Aufnahmegespräch 5-mal das Gleiche, was auch zum Beispiel Hinweise natürlich auf dann Gedächtniseinschränkungen oder Aufmerksamkeitsdefizite sein kann. Genau, und natürlich aber auch, wie geht's dem eigentlich? Also diese emotionale Komponente, weint der im Aufnahmegespräch nur oder auch die Orientierung ist natürlich wichtig. Was auch häufig wichtig ist, merke ich irgendwie eine Vernachlässigung. Also wenn Patienten sich irgendwie primär so einer Seite widmen und ich so das Gefühl habe, die können mich geradeaus gar nicht wirklich irgendwie gerade fixieren oder fokussieren, gibt es auch schon Hinweise darauf, dass vielleicht eine visuelle Teilleistung auch beeinträchtigt sein kann. Und genau, das heißt, ich mache mir irgendwie so einen ganz großen Gesamteindruck und versuche dann für mich zu filtern, okay, was ist denn jetzt relevant? Und dabei ist es natürlich schon auch immer wichtig zu gucken, okay, woher kommt der Patient und wo will der vielleicht auch wieder hin? Und was ist alltagsrelevant jetzt erstmal auch für den nächsten Therapieschritt? Mhm. Genau, das wäre sozusagen so dieses Beobachten, sich angucken. Dann haben wir papiergebundene Aufgaben zum Beispiel, also wo wir einmal die Orientierung zum Beispiel vielleicht abprüfen, aber auch Gesichtsfeldeinschränkungen zum Beispiel überprüfen können oder so ein Neglect, also eine Vernachlässigung zu einer Raum- und Körperhälfte zum Beispiel. Und dann gibt es viele standardisierte Testverfahren, also gerade für die Aufmerksamkeitsdiagnostik.
Kannst du noch ein bisschen was nennen an Testverfahren, die ihr da standardisiert benutzt? Also zum Beispiel für die Gedächtnisleistung, also welche Tests führt ihr da durch?
Genau, also da muss man so ein bisschen unterscheiden, welche Gedächtnisleistung man erfassen möchte. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der verbalen Verhaltensleistung ausgehen, dann benutze ich meistens den California Verbal Learning Test, also CVLT, oder zum Beispiel den VLMT, genau, oder aus dem CERAT manchmal die Wortliste. Genau, je nachdem, das muss man auch immer so ein bisschen abwägen, wie betroffen jemand ist, weil die Tests messen nicht alle das Gleiche. Und man kriegt natürlich da auch noch unterschiedliche Sachen zusätzlich raus. Deshalb ist es auch ganz arg wichtig, bei den Tests nicht nur quasi den Test zu machen, sondern auch die Verhaltensbeobachtung. Das ist einfach extrem entscheidend. Genau.
Das heißt, es gibt jetzt nicht Tests, die du immer durchführst, so nach dem Schema F-Motto, sondern du schaust schon gezielt erst einmal, welche Funktionsstörungen liegen vor, welche anatomischen Veränderungen liegen vor und danach würdest du dann auch deine Tests durchführen.
Genau, also im Prinzip gehe ich schon hypothesengeleitet vor. Das heißt, wenn jetzt gerade zum Beispiel was im frontalen Bereich betroffen ist, dann würde ich mehr oder intensiver die exekutiven Teilleistungen zum Beispiel überprüfen, also sowas wie Planung. Was aber eigentlich schon ziemlich standardisiert abläuft, sobald die Patienten in der Lage dazu sind, also das betrifft jetzt eher weniger die Frühreha tatsächlich, sondern ich sag mal ab einer bisschen besseren Phase C oder aber dann wirklich in der Phase D, also wo es auch um eventuell berufliche Reintegration oder wirklich wieder mehr Selbstständigkeit geht, da führe ich das schon relativ standardisiert durch und zwar ist das eine Aufmerksamkeitsdiagnostik, weil die Aufmerksamkeitsdiagnostik wirklich ja, so die Basis im Prinzip für sämtliche weitere kognitive Leistungen bildet. Und das ist jetzt auch nicht nur ein Test, sondern da unterscheiden wir auch in das Intensitätsnetzwerk und das Selektivitätsnetzwerk der Aufmerksamkeit. Und abhängig davon führen wir dann auch unterschiedliche Testverfahren durch.
Du hast vorhin gesagt, dass es papiergebundene Tests sind. Das fand ich einen schönen Begriff. Ja. Wie ist das so mit computergesteuerten Geschichten? Gibt es da auch was, was ihr so regelmäßig anwendet? Ich stelle mir jetzt auch gerade zum Beispiel die visuellen, also Gesichtsfeldausfälle oder Neglect-Phänomene. Machst du das analog oder digital?
Meistens eine Mischung. meistens fange ich analog an im Aufnahmegespräch und da gibt es viele so Durchstreichtests tatsächlich. So dieser Bells-Test, wo man so Glocken durchstreichen muss, der ist, glaube ich, relativ bekannt. Oder auch, dass die Patienten was abzeichnen müssen oder so. Das läuft analog, sind die meisten Tests aber tatsächlich auch PC-gestützt, also digital. Also gerade Aufmerksamkeitstests zur Reaktionsschnelligkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit, parallelen Reizverarbeitung, das läuft alles digital. Und vielleicht zur Gesichtsfeldeinschränkung, da gibt es auch die Perimetrie. Also wenn es dann wirklich Richtung Hemianopsie, Quadrantenanopsie geht, machen wir meistens erst noch eine Fingerperimetrie. Und dann aber wirklich mit einer Perimetrie und untersuchen da nochmal die Patienten ganz gezielt.
Du hast gerade gesagt, dass eine Verhaltensbeobachtung total wichtig ist. Das kann ich mir vorstellen, weil natürlich auch viele Funktionseinschränkungen von den Betroffenen vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Mhm. Wie ist das so mit den mit der Fremdbeobachtung, also mit der Fremdanamnese und mit den Angehörigen, inwiefern bezieht ihr die ein in euer Assessment, sage ich jetzt mal, und in eure Therapie?
Immer wieder auf jeden Fall. Also gerade auch in der Frührehabilitation mache ich das viel, dass ich einfach frage, wie war jemand früher, auch zum Beispiel bei älteren Leuten, was konnte der denn eigentlich vor seinem Schlaganfall, wie fit war der? Das spielt ja schon auch eine große Rolle für meine Zielsetzung oder für die gemeinsame Zielsetzung mit dem Patienten. Wo geht's wieder hin? Da machen wir das viel und in den, ich sag mal, Phasen, wo die Patienten schon selbstständiger sind, nicht mehr so standardisiert, sondern eher punktuell. Also wenn jetzt der Verdacht ist auf eine beginnende demenzielle Entwicklung, dann hole ich mir das Einverständnis vom Patienten ein und frage, wäre es okay, wenn ich mal mit ihrer Frau telefoniere, ich bräuchte einfach noch Infos oder so. Mhm. Oder ich lade sie ein auch zu einem Angehörigengespräch. Mir sind die Angehörigen auch ziemlich wichtig. Und genau, dann beziehe ich die da auf jeden Fall auch mit ein, aber wirklich auch so ein bisschen abhängig, was gibt mir der Patient quasi schon und wo merke ich, brauche ich vielleicht noch fremdanamnestische Infos.
Wie ist das so mit der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit? Also gibt es, da bin ich mir sicher, dass es so ist, gibt es Fallbesprechungen oder Besprechungen, wo die Ergebnisse zusammengetragen werden und geschaut wird, wie der Verlauf so ist, inwiefern sich der Patient entwickelt?
Ja, also sehr regelmäßig tatsächlich, sowohl Teambesprechungen vom interdisziplinären Therapeutenteam als auch dann wirklich interdisziplinäre Besprechungen im Großteam, also mit der leitenden Oberärztin von der Station und den Stationsärzten, auch wo die Pflege dran teilnimmt, wo wirklich die Patienten dann einmal in der Woche, kann man sagen, besprochen werden und Ziele gesetzt werden, Ziele überprüft werden, wo wir einfach gucken, okay, wie geht es eigentlich für den Patienten weiter, was ist gerade die Situation?
Und ich kann mir sehr stark vorstellen, dass, dass die Vernetzung zum Beispiel mit den Logopäden und die Zusammenarbeit mit den Logopäden oder auch mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, mit den Physiotherapeuten total wichtig ist, um einfach auch zu schauen, was hat jetzt geholfen, was hat jetzt nicht geholfen, wie ist es mit medikamentösen Umstellungen vielleicht auch. Mhm. Und die Pflege natürlich auch, ne? Also die Pflege muss ja auch euch Rückmeldungen geben, wie verhält sich derjenige, diejenige im Alltag auf der Station. Das ist sicherlich auch wichtig zu wissen.
Total. Also das interdisziplinäre Team, das ist mega wichtig.
Ja. Sag mal, lass uns ruhig mal so ein bisschen rübergehen Richtung Therapie. Mir ist bewusst, dass das jetzt ein schneller Ritt ist durch dieses Thema, aber trotzdem muss man ja irgendwo anfangen. Therapeutisch kann ich mir vorstellen, und da beziehe ich mich auch ein Stück weit mit ein, dass viele Leute gar nicht wissen, was ihr konkret mit den Patientinnen und Patienten anstellt. Ne? Nochmal kurz eine Sache, also was mir gerade bewusst geworden ist, noch zusätzlich ist einfach, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das sehr zeitintensiv alles ist, was du machst, oder?
Ja, kann man so sagen.
Also so eine Aufnahme-Assessment, was würdest du sagen, wie viel Zeit brauchst du dafür?
Ist tatsächlich auch wieder ziemlich phasenabhängig. Also bei einem Frührehabilitationspatient, da kann sich wirklich die Aufnahme mal über 5, 6 Termine ziehen, weil dann ist der einmal so schläfrig, dass ich eigentlich kaum mit ihm sprechen kann. Beim anderen Mal war er irgendwie davor in der Physiotherapie und ist so kaputt, dass er mir irgendwie nur noch 10 Minuten antworten kann. Das heißt, es kann sich da manchmal echt so ein bisschen ausdehnen. Und da habe ich so das Gefühl, wir lernen die Patienten eigentlich wirklich erst in diesem großen Verlauf der Reha kennen. Und auch die Ressourcen, aber auch die Defizite besser kennen. Bei einem fitteren D-Phase-Patient, da geht es schon ein bisschen zügiger, weil die einfach auch nur kürzer bei uns sind. Und da muss ich eigentlich im Aufnahmegespräch schon relativ schnell auch zur Sache kommen und sagen, okay, leider müssen wir jetzt auch schon mal starten mit quasi Diagnostik. Meistens versuche ich tatsächlich im Aufnahmegespräch schon diese analogen Tests zu machen, also gerade so dieses Explorieren, Gesichtsfeldthema, Abzeichnen, Orientierung und wenn dann noch die Zeit reicht, je nachdem, wie es den Patienten auch emotional geht, starte ich manchmal auch schon mit einer Aufmerksamkeitsdiagnostik, damit ich dann die Therapie möglichst schnell optimieren kann.
Okay, aber dann lass uns nochmal in die therapeutischen Möglichkeiten reingehen. Mhm. Vielleicht hast du ja auch Lust, gleich nochmal vielleicht so 1, 2 Patienten als Beispiel zu schildern, was du so im Rahmen von der Reha mit denen gemacht hast. Aber angenommen, wir würden jetzt mal bei den frontalen Leistungen bleiben, also sowas wie Aufmerksamkeit, sowas wie Impulskontrolle, Planen, ne? Also höhere frontale Leistungen, höhere kortikale Leistungen des Gehirns. Was kannst du mit dem Patienten, wie kannst du denen helfen?
Wir unterscheiden da, glaube ich, so primär in einmal ein Funktionstraining, ein Kompensationstraining und aber auch in die Vermittlung von Strategien letztendlich. Mhm. Und es gibt Leitlinien dazu, sozusagen, was gut trainierbar ist. Das sind zum Beispiel die Aufmerksamkeitsteilleistungen. Die werden primär PC-gestützt trainiert. Das heißt, die Patienten, wenn ich in der Testung rausfinde, okay, derjenige hat Schwierigkeiten in der Reaktionsschnelligkeit oder in der Verarbeitungsgeschwindigkeit, dann verordne ich dem sozusagen ein PC-gestütztes Training, wo der unabhängig von mir, sage ich mal, trainiert in einer Gruppe. Und da trainiert er wirklich PC-gestützt dann an dieser Reaktionsgeschwindigkeit oder zum Beispiel an der parallelen Reizverarbeitung. Die parallele Reizverarbeitung, geteilte Aufmerksamkeit, ist eine Leistung, die brauchen wir so häufig im Alltag. Und da merke ich immer wieder, selbst wenn die Leistungen durchschnittlich sind eigentlich, dass die Patienten trotzdem sagen, ich kriege die Krise im Aufenthaltsraum oder ich war einkaufen und ich weiß gar nicht, wie ich das früher geschafft habe oder so. Und dafür sind PC-gestützte Trainings wirklich richtig, richtig gut und sinnvoll. Wenn es jetzt gerade so Richtung Planung geht, dann versuche ich mit denen so versuchen, Planungsaufgaben hinzunehmen. Also wann brauchen wir Planung im Alltag? Wann ist es wichtig, Termine zu strukturieren? Und dann versuche ich das so ein bisschen mit denen gemeinsam runterzubrechen. Also sich nicht gleich vielleicht einen Wochenplan zu machen, sondern vielleicht erstmal den Tag anzugucken und da dann erstmal vielleicht den Termin und wie kann ich den planen. Und da gibt es auch papiergebundene Aufgaben, gibt es auch tatsächlich PC-gestützt. Aber das mache ich meistens mit den Patienten im Einzel, um zu gucken, okay, wie gehen die vor? Gehen die vorschnell vor? Lesen die überhaupt den Text richtig? Unterstreichen die sich vielleicht Sachen, die wichtig sind? Lesen die den Text nicht zu Ende, verlieren die total den Faden, vergessen die ständig die Informationen. Sowas kriege ich nur im Einzel mit. Und das ist wichtig, dann mit denen Stück für Stück durchzugehen, okay, wie könnte man an so eine Aufgabe eigentlich rangehen? Und dann natürlich den Alltagsübertrag irgendwann zu schaffen. So wäre das eher bei den exekutiven Funktionen, die jetzt nicht so rein funktionsmäßig am PC trainiert werden könnten.
Aber das heißt, dass es tatsächlich auch also Gruppen gibt, wo die Patientinnen und Patienten letztlich selbstständig an einem PC arbeiten können. Und es gibt Einzeltherapien mit dir und deinen Kolleginnen und Kollegen, wo also spezifisch auf ein Problem eingegangen wird, Schritt für Schritt.
Genau, ja, so kann man das sagen, ja.
Und sozusagen das Kompensatorische, das bedeutet, dass man versucht, auch wenn man das Störungsbild jetzt nicht unbedingt besser hinkriegt, dass man versucht, trotzdem den Alltag in irgendeiner Form hinzubekommen, also mit Tricks, Tipps und Tricks sozusagen. Ist das richtig so?
Genau, ja. Im Prinzip, dass man versucht, das Defizit zu kompensieren tatsächlich. Also zum Beispiel gerade bei einer Gesichtsfeldeinschränkung, eine Hemianopsie, da sind die Patienten primär, sage ich mal, auf Restitution angewiesen oder eben, oder also spontane Remission auch, oder eben darauf, dass sie besser kompensieren. Also dass wirklich so diese Blicksprünge, diese Sarkadensprünge besser gelingen in das betroffene Halbfeld. Und da üben wir dann viel quasi mit Kompensationsstrategien, also immer wieder den Blick dahin zu richten. Und genau, bis die Patienten merken, okay, eigentlich, ich laufe rechts nicht mehr gegen die Tür, ich kann wieder besser lesen. Das wäre in dem Fall so. Oder aber auch bei Gedächtnisschwierigkeiten. Also gerade wenn jemand verbale Gedächtnisschwierigkeiten hat, also kann sich neue Informationen nicht mehr gut abspeichern, dann arbeiten wir viel mit Strategien, also zum Beispiel externen Gedächtnisstrategien, die wir wahrscheinlich alle kennen, uns was aufzuschreiben, einen Kalender zu führen, aber sowas, was irgendwie für uns eigentlich relativ normal ist, ist häufig nach einer Hirnschädigung erstmal ein bisschen fremd auch wieder. Und ich glaube, das hat auch viel mit Scham manchmal zu tun, dass man sagt, ich will mir aber nicht alles aufschreiben, ich will es mir ja wieder merken können. Und da erstmal auch eine gewisse Akzeptanz zu fördern, da sehe ich schon auch meine Rolle, gerade so in der Krankheitsbewältigung oder ja im Umgang mit der Erkrankung sozusagen oder mit der emotionalen Belastung, die Patienten da zu unterstützen und auch zu sagen, okay, vielleicht können wir erst im zweiten Schritt eine Strategie einführen oder eine Kompensationsmethode, wenn der Patient auch wirklich bereit dafür ist. Mhm.
Aber jetzt zum Beispiel bei einem Gesichtsfeldausfall, wie du es gerade beschrieben hast, da stelle ich mir auch sehr intensiv vor. Also das ist sicherlich auch ein Einzeltraining und dann versucht man ganz konkret den Patienten, die Patientin anzuleiten, richtig?
Genau, ja. Also zum Beispiel häufig ist dann halt das Lesen extrem schwierig und das ist ja immer auch ein Thema. Egal, ob das jetzt bei der beruflichen Rückkehr ist, sage ich mal, oder aber auch in der Frührehabilitation. Also wenn eine Seite kaum wahrgenommen wird, dann ist das natürlich auch, ich sag mal, fürs Rollstuhlhandling, der Umgang mit der Halbseitenlähmung und so weiter. Also das ist dann wirklich, oder das hat große Auswirkungen oder kann große Auswirkungen haben. Und deshalb ist das schon ein intensives, ja, ein intensives Therapiesetting, sage ich mal. Auch interdisziplinär, muss man sagen.
Und ich glaube, man muss sehr flexibel und einfallsreich sein, oder? Dass man da zum Ziel kommt. Weil, wie gesagt, ich meine, die Patienten können ja hochkomplex sein, ne? Also wenn zum Beispiel eine aphasische Störung noch im Hintergrund ist oder ein Wortverständnisproblem da ist, das macht das ja alles sehr viel schwieriger.
Ja, definitiv. Wir können nicht immer auf standardisiertes Therapiematerial zurückgreifen, sondern
das kann ich mir vorstellen.
Müssen schon auch häufig ein bisschen kreativ werden, ja.
Aber das macht sicherlich auch Spaß.
Definitiv.
Sag mal, hast du Lust, hast du vielleicht so ein, zwei Patienten im Kopf gerade, die du so in deinem Alltag begleitet hast, neuropsychologisch, und hast du die Lust, dir mal ein bisschen davon zu erzählen, wie die sich entwickelt haben, wie du denen helfen konntest?
Ja, klar, gern. Vielleicht fange ich einfach mal bei einem an, der sehr schwer betroffen war und in der Frühreha zu uns kam. Der hatte eine große Ischämie im Mediastromgebiet rechts und hatte dementsprechend eine Hemiseite links und hatte für mich neuropsychologisch relevant einen Neglect. Also das heißt, er hat die linke Raum- und Körperhälfte deutlich vernachlässigt. Bei der starken Ausprägung hatte der auch neben dem Neglect eben noch weitere Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Also der war total leicht ablenkbar, eigentlich auch nicht immer zuverlässig wach, sehr desorientiert. Und häufig ist es nach Verletzungen in dem Mediastromgebiet auch so, dass die Patienten nicht so eine besonders gute Krankheitswahrnehmung haben. Also die Awareness ist da oft nicht gegeben, was die Therapie oft sehr komplex macht. Weil wenn ich dann sage, wir nehmen uns heute Zeit, die linke Seite ein bisschen zu explorieren. Gucken Sie mal, was da links noch irgendwie sein könnte. Zum Beispiel auf meinem Tisch oder ich habe da den Kalender stehen, dass wir so ein bisschen Reorientierung versuchen. Dann und der Patient eben gar nicht denkt, dass er da eigentlich ein Problem hat. Und er sagt, ich würde jetzt eigentlich gern wieder zu meinem Auto und nach Hause fahren. So, dann klingt es im ersten Moment natürlich irgendwie so ein bisschen lustig, aber in dem Therapiesetting ist es einfach hochkomplex, weil man da weiß, okay, wo müssen wir eigentlich anfangen, dass der Patient auch mitziehen kann letztendlich und dass er in der Lage ist, die Therapie umzusetzen oder dass er diese Aufgabenstellungen umsetzen kann. Und ja, mit dem Patienten, da trainieren wir dann über Wochen, Monate, dass sozusagen diese visuelle Exploration nach links besser wird. Also wir versuchen sowohl papiergebunden zu arbeiten, wir versuchen aber auch alltagsnah zu arbeiten, also Sachen wie Lesen. Die Patienten mit einem Neglect, die lassen ja häufig die ersten Wörter von der Zeile aus, lesen einem dann trotzdem vor, aber es macht halt keinen Sinn, sind davon aber auch nicht besonders irritiert. Sondern denken sich eher, glaube ich, manchmal, was ich denen für einen komischen Text gebe. Oder auch so Sachen wie die Uhr ablesen oder sowas. Also hoch alltagsrelevante Sachen werden dann erstmal wirklich trainiert. Oder ja, dann auch einfach die Aufmerksamkeit, also die Basis erstmal, dass ich auch diese visuelle Exploration verbessern kann. Und das ist ein hochintensives Training. Am besten sehen wir die quasi so oft, wie es geht, so oft, wie es irgendwie möglich ist, aber schon echt häufig. Und
was heißt das in der Realität so? Also würdet ihr die täglich sehen, die Patienten?
Also tatsächlich so Patienten mit so schweren Aufmerksamkeitsstörungen würden wir versuchen, täglich zu sehen, ja. Weil das einfach auch Studien gezeigt haben, dass das beste Outcome gibt. Und das geht nicht immer, gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber wir sind da wirklich schwer bemüht. Und oft reichen da ja auch, das sind keine 50-Minuten-Termine oder so, sondern da reicht oft eine halbe Stunde und davon kann man mit dem Patienten vielleicht 20 Minuten maximal intensiv trainieren, gerade in diesen frühen Stadien. Genau. Und ja, dann sind wir sozusagen darauf angewiesen, dass das Hirn auch seinen Job macht und sich in gewisser Weise, ich sage das mal in Anführungszeichen, erholt und das Training auch fruchtet und der Patient so vielleicht weiterkommt, vielleicht dann einfach von seinem Teller wieder den ganzen Teller essen kann, die Uhr wieder ablesen kann, sich selber wieder auch orientieren kann im Aufenthaltsraum, selber die Uhr lesen kann, weiß, wann er zu den Therapien muss, vielleicht sogar mal weiß, wo es zu den Therapien geht, dass er weiß langsam, er hat den Schlaganfall und er ist jetzt in der Reha. Also so Stück für Stück für Stück für Stück sozusagen bis, genau. Das, also wäre so ein relativ klassischer Patient tatsächlich in der Frühreha. Da sind natürlich häufig noch einfach komplexe Themen dabei, neben den neuropsychologischen Bienenschluckstörungen. Dann eben diese Hemiseiten, die es einfach ja häufig auch schwierig machen von der Positionierung im Rollstuhl. Oft haben die mit dem Rumpf Probleme, können noch gar nicht so lange im Rollstuhl sitzen, dass es für alle Therapien ausreicht an dem Tag. Oft sind die so erschöpft nach einer Therapie, dass die zweite fast dann gar nicht möglich ist. Also wir müssen da auch gut immer timen, wer kommt eigentlich wann, was macht Sinn. Genau. Bei so jemanden würde ich natürlich auch die Angehörigen eng mit einbeziehen, erstmal aufzuklären über das Krankheitsbild oder über das Störungsbild, die vielleicht auch so ein bisschen mit einzubeziehen, dass die sich nicht immer auf die Seite setzen, die gerade vernachlässigt wird, weil das ist manchmal dann schon auch frustrierend für beide Seiten. Und genau, das wäre, wie gesagt, so ein relativ typischer Patient, wie ich ihn in der Neuropsychologie in der Frühreha sehe.
Dieser Patient, den du jetzt gerade beispielhaft beschrieben hast, wie lange würde der sich so in der Frühreha, in einem Frühreha-Setting befinden?
Das ist immer so ein bisschen abhängig davon. Wir sind natürlich da schon auch von den Kostenträgern abhängig, je nachdem, wie die auch Fortschritte machen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber letztendlich ist es so. Also und wenn der sich aber ganz gut macht, also der muss jetzt nicht rennend da raus, überhaupt nicht, aber wenn der lernt, länger im Rollstuhl zu sitzen, wenn der vielleicht lernt, so ein bisschen seinen Rollstuhl selber anzutreiben und so weiter oder auch vielleicht für eine Gruppe therapiefähig wäre, das sind die in der Frühreha ja noch nicht, dann geht die, dann kann es auch sein, dass die Reha weitergeht, aber da wären die vielleicht dann so, je nachdem, wie schnell Fortschritte passieren, so zwischen, ich sag mal, 6 und 12 Wochen. Also wir haben da natürlich auch Ausnahmefälle, die länger da sind, weil sich dann einfach nochmal was tut oder eine Trachealkanüle entwöhnt wurde und man dann nochmal einen weiteren Schritt machen kann in Richtung selbstständige Nahrungsaufnahme oder sowas, was ja extrem relevant ist. Und dann sind da natürlich, ist da natürlich auch ein bisschen Spielraum von den Kostenträgern da, habe ich den Eindruck. Mhm. Genau.
Das bedeutet aber auch, dass ihr natürlich, wie wir alle, sehr gut dokumentieren müsst, richtig? Also gibt es da irgendwie, ich sag mal, ein spezielles Verfahren, wo ihr das dokumentiert, oder habt ihr eine spezielle Dokumentationsart, oder wie würdest du das aufschreiben?
Also tatsächlich müssen wir eben Woche für Woche schreiben, was wir konkret mit den Patienten gemacht haben. Und ob wir sozusagen unsere Ziele, die wir mit dem Patienten für diese Woche hatten, aus unserer Sicht erreicht haben oder nicht. Und die Ziele sind natürlich klein. Und es kann auch sein, dass die Ziele über Wochen bestehen bleiben letztendlich. Und dann dokumentiere ich aber zum Beispiel, dass es jetzt schon mit weniger externer Unterstützung ging. Oder dass der Patient jetzt im Gegensatz zum am Anfang schon 10 Minuten belastbar war. Also das sind dann wirklich kleine Schritte und die dokumentiere ich fein säuberlich, dass wenn da mal jemand nachguckt, dass der weiß, warum das auch sinnvoll war, dass jemand noch da geblieben ist oder wir auch einen Verlängerungsantrag oder Ähnliches gestellt haben. Mhm. Genau. Das muss Gott sei Dank nicht nur ich machen, sondern wir alle. Und deshalb ergibt es dann, glaube ich, immer ein ganz stimmiges Gesamtbild.
Wie, also angenommen, dieser Patient würde den Weg rausfinden aus der Reha-Klinik ins normale Leben, in Anführungszeichen. Wie erlebst du so den Übergang in das ambulante Setting? Also ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich es sehr schwierig finde, neuropsychologisches Know-how und ja, Therapiemöglichkeiten zu finden. Habt ihr oder hast du auch Kontakt zu ambulant tätigen Neuropsychologen, zum Beispiel, wenn jetzt ein Patient von euch entlassen worden ist, dass ihr da nochmal so ein Gespräch, so ein Übergabegespräch habt oder so? Oder also siehst du es genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, dass es schwierig ist, die Patienten auch ambulant in eine neuropsychologische Therapie zu bekommen, falls das notwendig ist?
Es ist total schwierig. Und es ist auch für uns schwierig, obwohl wir ja quasi von Neuropsychologe zu Neuropsychologe sprechen würden. Es ist aber deshalb einfach schwierig, weil es wenig im ambulanten Setting gibt und weil die tatsächlich, auch, glaube ich, filtern müssen, wen sie sehen. Und dann wird natürlich war bisschen falsch, aber dann wird vermutlich eher ein Patient gesehen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der ins berufliche Leben wieder einsteigen kann, als ein Patient, wo man mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, der wird vermutlich von viel Unterstützung abhängig bleiben und die kognitiven Einschränkungen, die motorischen Einschränkungen, die werden sich nicht auf so ein Level quasi verbessern, dass eine Rückkehr in ein selbstständiges Leben mit einem beruflichen Wiedereinstieg oder so möglich ist. Und deshalb sind die ambulanten Therapeuten da, glaube ich, sehr darauf angewiesen, zu selektieren. Und dementsprechend versuchen wir auch, ja, eine gewisse Vorauswahl in Anführungszeichen zu treffen. Also ich sage jedem, dass er einen ambulanten Neuropsychologe suchen kann. Vereinzelt nehme ich natürlich auch Kontakt auf, aber das kann ich nicht für alle Patienten leisten. Und es ist, so hart es klingen mag, aber es ist auch nicht bei allen sinnvoll, weil es gibt einfach auch hirnorganische Grenzen, die so traurig und dramatisch die oft sind, aber die man akzeptieren muss, ein Stück weit auch als Therapeutin.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Carina, lass uns hier mal Schluss machen. Vielen Dank, dass du uns reingenommen hast in deine wirklich spannende Tätigkeit, in deine wichtige Tätigkeit. Du trägst, glaube ich, schon wesentlich dazu bei, dass die Patientinnen und Patienten nach so einem schlimmen Ereignis wie einem Schlaganfall besser in ihr Leben zurückfinden, vielleicht sogar in ihr berufliches Leben zurückfinden. Und ich finde, dass es schon wichtig ist, dass alle wissen, die hier zuhören und die in medizinischen Fachberufen tätig sind, dass es sowas gibt, dass es Neuropsychologen gibt und dass ihr einen wichtigen Job macht. Warum es so wenig Neuropsychologen gibt, das ist jetzt ein anderes Thema, das steht auf einem anderen Blatt, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt zuhört und denkt, Mensch, das hört sich spannend an, vielleicht ich möchte den Job auch machen. Das wäre ja auch gerne. Schön.
Ja, total.
Alles klar. Carina, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast, mit deiner beruflichen Tätigkeit und ich hoffe, dass du weiter so für dieses Thema brennst. Und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen könnten hier im Podcast über das ein oder andere Thema. Wir gucken einfach mal.
Sehr gerne. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar fittere Patienten vorstellen. Die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen heute. Es ist ja nicht nur die ganz schwer betroffenen Patienten vielleicht als kleiner Ausblick, sondern wir haben natürlich auch viele erfreuliche Geschichten. Und genau, sehr gerne. Würde mich freuen.
Sehr gut. Ja, genau. Prima. Danke dir. Bis zum nächsten Mal gerne.
Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.